ARD. Talk mit Tees.
Das ist total dumm, obwohl man ja damit leben muss, dass man mal was bereut. Aber ich habe das Gefühl, ich möchte alle Entscheidungen so treffen, dass ich die nie bereuen werde. Weil es ist auch eine gute Tugend, Bodenständigkeit. Aber in dem Alter, wie ich damals war, ich finde, da hätte man noch ein bisschen verrückter sein können. Ich so, was meinst du denn jetzt? Ach nee, der hat genug gesagt, er wollte nur mal testen, ob das, was in meiner Vita steht, ob ich das auch wirklich kann. Das ist eine der ersten Dinge, die du eigentlich lernst, wenn du dort bist, dass nicht du heulen sollst, sondern der Zuschauer. Das heißt, es gibt auch noch andere Varianten, wie man Emotionen ausdrücken kann, außer dass man selbst zerfließt. Das ist nämlich wirklich keine Kunst. Aber ich bin schon ehrgeizig. Wenn ich was haben will, dann bin ich auch bereit, dafür was zu machen.
Hallo, mein Name ist Christian Thies. In dieser Folge freue ich mich auf Schauspielerin Stefanie Stumpf, die auch Moderatorin ist teilweise oder Mitglied des Rateteams von Wer weiß denn sowas. Sie steht vor der Kamera, seit sie 10 Jahre alt ist. 30 Jahre lang stand sie mit ihrem echten Vater, dem Kabarettisten und Schauspieler Wolfgang Stumpf, gemeinsam vor der Kamera für die Krimiserie Stubbe. Von Fall zu Fall, seit 10 Jahren ist sie auch Teil des Teams von Der Alte. Wir haben uns in München getroffen. Seit vielen Jahren ist das neben Dresden ihre zweite Heimat. Dort dreht sie auch Der Alte. Dort lebt sie mit ihrem Partner, den sie auf kuriose Art und Weise kennengelernt hat. Das wird sie auch gleich in diesem Podcast erzählen. Stefanie ist besonders vielseitig. Sie schreibt nebenbei auch Schlagertexte. Und seit 3 Jahren ist sie glückliche Mutter. Weniger glücklich sie mit anderen Müttern. Was sie an denen nervt, erzählt sie hier. Und auch interessant, was sie bereut oder was sie in ihrem Kühlschrank hat. Viel Spaß mit Stefanie Stumpf.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich.
Ich will ja immer Stumpf sagen.
Ja, bist du nicht der Einzige.
Ja, und ich hörte das denn bei einem Kollegen, als ich dich hörte, und er sagte Stumpf. Mhm. Und ich hatte dich immer als Stumpf.
Nee, wegen dem pH.
Ja, natürlich wegen des pHs. Nun haben wir beiden ja auch schon vor mittlerweile 5 Jahren oder so zusammen auch mal gegrillt.
Wir haben gegrillt mit Johann Lafer zusammen.
Genau, also live im Radio Synchron gegrillt. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, ich muss doch wissen, dass sie Stumpf ausgesprochen wird. Und das kam mir total fremd vor. Und ich habe es eben gerade gedacht.
Kannst doch einfach Stefanie sagen.
Okay, alles klar.
Das ist einfacher.
So. Stefanie, auch wieder im Fernsehen zu sehen, Der Alte, ja, da gibt es eine neue Staffel.
Richtig.
Ich weiß gar nicht, was bei Stubbe von Fall zu Fall ist. Ist das vorbei
das
für
ist
dich?
So voll.
Das ist wirklich vorbei. Das ist wirklich vorbei.
Ja, das ist in den Konstellationen so, wie es jetzt ist, ist erstmal vorbei. Na, war ja auch lange genug.
Du. Ja, Bobby Ewing ist auch wieder gekommen damals bei Dallas.
Weil ich glaube, mein Vater war da. Der hat damit abgeschlossen.
Ja, in Kaum zu glauben sehen wir dich ab und zu im Rateteam. Aber natürlich die aufregendste, wenn auch am schlechtesten bezahlte Rolle ist die Rolle
der Mutter?
Ja. Kam sofort die Antwort, ne?
Witzig. Nein, die wird mit ganz viel Liebe honoriert natürlich und ganz viel Geschrei und auch also viel Emotionen auf jeden Fall.
Das ist
die Bezahlung.
Das seit knapp 2 Jahren. Ja, also der Vorteil ist natürlich, man muss nicht immer wieder in Vertragsverhandlungen gehen.
Nee, man muss das so nehmen, da gibt es keine Verhandlung. Obwohl, ich verhandle recht viel mit meinem Kind. Stimmt.
Wer gewinnt?
Er.
Na gut, er ist
ja,
jetzt
ich will den
noch
Frieden
zwei.
Meistens, ich nehme den easy Weg. Also mit der Erziehung, das muss ich noch ein bisschen üben. Der kriegt momentan sehr viel, was er will. Alles okay ist für mich.
Man muss ja nachher bei der U, bei der sogenannten U irgendwas, ja, muss man ja dann auch bestätigen, dass das Kind es schafft, sich gegen die Eltern durchzusetzen.
Ist das so?
Das weiß ich noch von damals.
Wirklich?
Und in dem Augenblick hat man so ein ganz komisches Gefühl und denkt, okay, was muss ich jetzt antworten? Kann sich das Kind durchsetzen oder nicht? Muss da so einen Fragebogen ausfüllen? Und das ist ganz wichtig, Teil der Entwicklungsstufe.
Ja.
Kind setzt sich gegen Eltern durch.
Absolut.
Und das Gute an der Rolle der Mutter, du musst auch keine Angst haben, dass du rausgeschrieben wirst.
Das stimmt. Allerdings, wobei, ich werde schon öfters mal wegdelegiert. Mama, geh weg. So ist das halt.
Du bist aber noch. Oh, weißt du was?
Was?
Was ich entdeckt habe
was
damals?
Denn?
Ich wusste nicht, dass du bei den Bergrettern früher warst.
Ja.
Und irgendwann, und ich liebe die Bergretter.
Ja?
Und irgendwann haben wir angefangen, die ganzen ersten Staffeln mit dem Andreas Marteiler zu schauen.
Ja.
Und da warst du plötzlich. Und ich nur. Krass.
2 oder 3 Staffeln habe ich mitgemacht, bis ich dann den tragischen Lawinentod sterben musste.
Aber wirklich?
Ja, das war eine schöne Zeit.
Das glaube ich. Wurdest du rausgeschrieben da?
Na, ich war damals frisch verliebt und habe in Berlin gewohnt und so, jetzt weiß ich die Berge zu schätzen, damals halt leider noch nicht. Und ich fand das total einsam und ich wusste mit mir da nichts anzufangen und wollte eigentlich lieber in Berlin und auch Hamburg sein bei meinem damaligen Freund. Und ich hatte halt immer die Szenen, die innen stattfanden. Das heißt, wenn das Wetter schlecht war, dann wurde ich halt spontan angerufen. Also ich bin teilweise mit einem Flieger in Berlin gelandet und wurde angerufen, ich soll den nächsten wieder zurücknehmen, weil das Wetter sich wieder gedreht hat. Das war mir einfach nicht planbar genug. Ich habe dann irgendwann gesagt, das war eine schöne Zeit. Ich sehe hier allerdings für mich keine Entwicklung. Ich möchte gerne mal was anderes machen. Aber das ist eben dieser Irrglaube, den Schauspieler haben, dass wenn sie irgendwo aufhören, dass dann die großen Rollen kommen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist ja vielen vor mir auch schon so gegangen. Und im Nachhinein dachte ich, Gott, ich bin so dumm gewesen. Warum habe ich es nicht einfach weitergemacht? Weil es eine wahnsinnig erfolgreiche und auch nicht uncoole Reihe ist. Würde ich heute anders machen? Wobei, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte ab und zu, wäre schon schön gewesen, noch ein bisschen länger dabei zu sein.
Und interessant, du wusstest die Berge nicht zu schätzen.
Ja, es hat sich geändert. Ich bin jetzt sehr gerne in den Bergen und in der Natur und Wiese und Schafe und Kühe und so.
Denn gerade wer so nicht aufgewachsen ist, der entdeckt ja diese Berge irgendwann. Also die müssen ja jeden faszinieren. Und wenn man
die
da auch noch
Angst
arbeiten
gemacht
darf.
Am Anfang.
Echt?
Ja, die haben mich richtig erdrückt. Ich weiß noch, den Bergdoktor habe ich auch mal mitgespielt, aber das ist, glaube ich, auch schon 20 Jahre mindestens her, wenn nicht noch länger. Und da war das auch so, da habe ich im Stanglwirt übernachten dürfen. Und ich habe nicht gecheckt, dass die so einen geilen Wellnessbereich waren. Ich habe den ganzen Tag war ich auf dem Zimmer und war da auf der Straße da hin und her spazieren und habe mich von diesen Bergen deprimieren lassen, bis mir dann irgendjemand mal sagte, der Jochen Schropp damals, aber du warst jetzt schon mal schwimmen im Pool oder so. Und ich so, was, haben die hier einen Pool? Das habe ich echt so erst am letzten Drehtag oder so mitbekommen. Habe ich mich dann sehr geärgert und ärgere mich eigentlich heute noch drüber, über die verschwendete Zeit.
Das war beim Bergdoktor oder bei den Bergrettern?
Das war beim Bergdoktor, das war
ein paar Jahre. Wo ist denn der Stanglwirt? In Elmau direkt oder was?
Wunderschön.
Oder ein schöner. Nee, wie heißt der Ort?
Ist in Elmau.
Das ist direkt
also
in Elmau.
Es gibt ja das Bergdoktordorf und dann noch ein bisschen weiter und dann ist man da. Going.
Ja. Going.
Am Wilden Kaiser.
Du warst direkt in Going.
Ja, ich glaube schon.
Wo der schöne Marktplatz ist, an dem der Bergdoktor immer gedreht wird.
Naja, ein bisschen weiter. Wie gesagt, das ist ja das Bergdoktor, du musst dann ein bisschen weiterfahren zum Stangeldorf.
Achso, ist egal, dass du das Bergdoktordorf nennst.
Ja, das haben die ganz groß plakatiert gehabt, aber jetzt bin ich letztens mal vorbeigefahren und es steht gar nicht mehr da.
Ja, es ist ja auch das echte Dorf auch noch. Also es ist ja auch das echte Dorf.
Ja, ja.
Ich war nicht mal da und da war eine Kapelle, die gespielt hat.
Ja, ist nicht alles Kulisse. Ja, ja.
Mittlerweile bist du ja in München zu Hause, wo wir uns ja jetzt auch gerade treffen. Mhm. Ja, auch klar, Dresden und München. Mhm. Bist du schon ein bisschen Münchnerin geworden? Also merkt man schon an der Sprache.
Nee, dafür sind zu viele Sachsen auch hier in München.
Wirklich?
Ja, gerade in der Gastronomie oder im Dienstleistungsbereich sind doch viele aus Sachsen hier. Aha. Und ich finde auch nichts schlimmer, wenn jemand einen Dialekt versucht, mit dem man nicht aufgewachsen ist. Also das finde ich ganz schlimm. Finde ich auch schlimm, wenn jemand Sächsisch versucht nachzumachen und das dann unheimlich toll.
Deswegen, das haben wir ja noch nie gemacht.
Nein, noch nie. Ich meine, Toleranzgrenze ist aber da.
Als wir das letzte Mal aufeinander trafen, da warst du noch keine Münchnerin.
Nee.
Da hattest du noch nicht die Liebe deines Lebens getroffen.
Nee, habe ich. Was sagst du, 2019 war das?
Ich meine, es war 2019.
Aber dann habe ich schon hier gedreht. Seit 2015 habe ich beim Alten angefangen. Ich bin jetzt im 10. Jahr. Also ich habe das jetzt, da war ich schon hier.
Und wann hast du deinen Mann kennengelernt? Der ist ja Chirurg.
Ja, genau, plastisch.
Wann hast du den Chirurg kennengelernt?
Den habe ich kennengelernt 2020. 2020.
Ja. Du musst nur den Hochzeitstag kennen. Kennst du den?
Das ist eine Fangfrage jetzt.
Nein.
Von dir.
Nö.
Das ist keine Fangfrage. Also wärst du jetzt von der bunten Gala oder Superhelden und wäre das jetzt eine Fangfrage?
Nein.
Ich bin nicht verheiratet.
Ach, du bist ja gar nicht verheiratet. Das stimmt, du hast völlig recht. Du siehst, das war keine Fangfrage. Natürlich bist du nicht verheiratet. Ja, stimmt, das muss man ja überhaupt nicht sein.
Nein, muss man nicht.
Genau. Ich weiß nur, weil du es geschrieben hattest, ihr habt euch durch Zufall kennengelernt.
Mhm.
Wo war dieser Zufall?
In der Notaufnahme halt. Ja, ja.
Als was passiert war?
Ich habe meinen Finger gebrochen beim Set. Am letzten Drehtag, genau.
Oh Gott, wie ist das passiert?
Kurz vor Weihnachten. Ich habe mir irgendwie ungünstig die Hose hochgezogen, indem ich nur den Finger benutzt habe oder beide Finger links und rechts, den Schlaufen das so hochziehen wollte. Und da war mein Hintern im Weg, würde ich jetzt mal sagen.
Die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
Absolut.
Das war wenigstens bei den Dreharbeiten.
Ja, genau.
Also was
genau.
Hat er operiert?
Ja.
Bei Bewusstsein so? Hast du zugeguckt?
Ja.
Und hat er gut gemacht, offensichtlich.
Hat er sehr gut gemacht.
Okay, und wer hat wen dann zum ersten Date gebeten?
Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Das war sehr auf Gegenseitigkeit, hat das beruht.
Ja, aber
kann er nicht gleich seinen Arzt daten. Das muss man ein paar Umwege noch mal begehen vorher.
Also als Patient kann man schon. Nur aus Sicht des Arztes
richtig,
weiß ich nicht genau,
ja,
oder?
Haben wir dann auch schnell einen neuen Arzt gesucht.
Als Patient kann man schon. Ja. Das Witzige ist, es gab 2009 mal einen Artikel, ich habe das in den Stuttgarter Nachrichten gelesen, und da wurdest du gefragt, was ist Ihre Traumrolle? Und damals hast du gesagt, und es ist 2009, Ich möchte eine verwahrloste Mutter spielen.
Ernsthaft? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, doch, finde ich ganz interessant. Also einfach auch bei mir aus dem Leben gegriffen, weil wenn ich so früh aufstehe und so bis 16 Uhr im Schlafanzug mit dem Kind rumhantiere, ist das aus dem Leben.
Ja, das war so lustig. Es würde mich reizen, eine verwahrloste Mutter zu spielen.
Ernsthaft? Ja, kann ich mir immer noch ganz gut vorstellen. Ja. Müsste ich mal ein paar Bewerbungsfotos einfach morgen früh schicken.
Oh Gott. In München wird gedreht, ganz fleißig. Du bist seit knapp 10 Jahren beim Alten dabei. Mhm. Es ist Jubiläum, obwohl Jubiläum ist wahrscheinlich noch nicht Ende des Jahres. Ich glaube Oktober oder sowas.
Ja, es gibt irgendwie eine 50. Staffel.
Aktuell kommt jetzt die 49. Oder ist das schon die 50.?
Also es gibt irgendwas, worüber wir noch nicht reden dürfen. Da gab es einen Brief, weil es ist noch nicht so, weil es die Leute verwirrt mit dem Staffelbeginn jetzt und dem Jubiläum. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas Feierliches. Irgendwas Feierliches kommt ja immer dabei.
Aber seien wir ganz ehrlich, das Ding läuft seit 1977 jedes Jahr.
Krass, ne?
Ohne Unterbrechung. Da ist es doch klar, dass es eine 50. Staffel geben wird. Also ich meine, alles andere wäre doch völlig absurd in dieser Medienlandschaft.
Ja, ich habe ja allein schon 10 gemacht.
Ich würde erwarten, dass du vielleicht zur 50. Staffel Chefkommissarin bist und dann könnte man es umbenennen in Die Alte.
Ja, weißt du, wie oft ich das höre?
Ja, ne? Und die Frage, klingt das, Die Alte?
Ja, Die Alte würde man schon nicht machen, weil das klingt irgendwie ein bisschen respektierlicher als Der Alte.
Aber bei Der Alte eigentlich ja auch. Also.
Ja, ich finde, weiß nicht. Gut.
Wie war das für dich, als du eingestiegen bist? Ein Team, das ich auch schon kannte, lange zusammen war. Natürlich kommt dann ab und zu mal so ein bisschen neuer. Wie war für dich dieser Anfang? Was erinnerst du noch vom allerersten Drehtag damals?
Ui, na schon eine Nervosität und die erwartenden Augen, die dann drumherum stehen, wenn man so die ersten Sätze sagt, also es war schon aufregend, weil ich kannte Jan-Gregor Kremp vorher nicht, Ludwig Blochberger nicht und Michael Ander auch nicht. Aber es hat sich dann wirklich sehr schnell eingespielt, weil die Sympathien einfach von vornherein da waren und wir uns sehr schnell lieb gewonnen haben. Und der Jan eben auch, der war ja, und der Michael, die waren ja schon länger dann da und Ludwig und ich die Neuen, die haben uns dann mit offenen Armen aufgenommen, genauso wie das Team hinter der Kamera. Also es war aufregend, aber es wurde dann auch wahnsinnig viel gelacht. Es hat sich relativ schnell eingespielt und ich habe die Zeit mit den beiden, der Michael war ja nur leider, glaube ich, nur ein halbes Jahr dann dabei oder ein Jahr, habe aber auf jeden Fall in dieser Dreierkonstellation die Zeit sehr genossen mit denen.
Was war dein erster Satz damals?
Das weiß ich nicht.
Oh nein, echt nicht. Der erste Satz.
Das weiß ich nicht. Ich weiß ja, der erste Satz im Film ist ja nicht immer der erste Satz, den wir gedreht haben. Deswegen weiß ich das nicht mehr.
Ich hätte gedacht, also den im Film, den weißt du auf keinen Fall.
Den wüsste ich theoretisch inhaltlich noch eher, aber auch den weiß ich nicht mehr. Ich weiß die Szene, aber ja.
Was war es für eine Szene?
Ich komme da, glaube ich, irgendwie rein in so ein Büro, stolper dann später da hinzu. Und stell mich dann kurz vor, dass ich die Neue bin. Sowas inhaltlich war das. Irgendeinem erzähle ich dann, wegen Wirtschaftsreferat, wo ich war, keine Ahnung. Ich komme aus der Wirtschaft auf jeden Fall. Sieht man mir nicht an, aber das wurde damals so angelegt.
In der aktuellen Staffel, die jetzt läuft, die neue Staffel, was durftest du mitgestalten für deine Rolle?
Ja, also da machen wir uns nichts vor, das hält sich dann schon in Grenzen. Da gibt es bestimmte Vorgaben und es ist auch in Ordnung, dass das dann so ist. Die Autoren sind gebrieft von den Producern und Produzenten und das Hauptaugenmerk liegt nach wie vor immer auf dem Fall. Und alles, was da so nebenbei an Privatsträngen gibt, das ist mal stärker und mal weniger stark ausgebaut. Allerdings nehme ich mir so seit ein paar Folgen immer mal die Freiheit, so ein Redeflash irgendwie einzubauen. Also dort, wo ganz viel hintereinander geredet wird, das ist dann meistens von mir selber. Das steht dann nicht im Drehbuch. Und das versuche ich so einmal in der Folge, wenn es nicht den Spannungsbogen nimmt oder hier und da, dann versuche ich das eigentlich durchzuziehen.
Steht er dann auch im Drehbuch aber schon? Redeflash?
Nein, das suche ich mir raus, wo
von
das ist.
Annabelle?
Und überrascht dann meistens relativ spontan.
Ja, aber du brauchst auch den Text dazu.
Den schreibe ich ja vorher. Den schreibe ich vorher und lass den auch absegnen.
Okay, gut. Also ist er dann doch schon so ein bisschen im Drehbuch drin?
Ja, okay. Handschriftlich.
Wie gut konntest du entwickeln während der 10 Jahre jetzt? Wo kam auch mal eine Idee von dir, die aufgenommen wurde, über die du dich auch gefreut hast?
Generell ist die Produktion immer offen für Ideen und Brainstorming. Und jetzt sind natürlich immer wieder neue Regisseure da, die die Rolle auch immer wieder mal ein bisschen anders sehen, ob das jetzt die Kleidung ist oder die Benutzung der Wörter. Da muss man halt dann auch immer wieder den Mut dann haben, sie darauf hinzuweisen, dass es zwar eine gute Idee ist, aber die Figur eben jetzt schon viele Jahre so eingeführt wurde, dass sie so und so ist. Und das ist aber für Regisseure, die neu dazukommen, was ich auch super finde und schön finde, immer wieder neue Farben kennenzulernen, dann auch vielleicht auch nicht so einfach, weil manche haben gar keine Folge vorher gesehen, was schlecht ist. Oh. Und manche sind dann ein bisschen mehr in der Thematik drin, das merkt man dann schon.
Wie viel hattest du denn gesehen, als du damals angefangen hast? Auch null?
Nein, null. Ich war nie der große Freitagabend, 20.15 Uhr vorm Fernsehersitzer. Ich war eher so der Samstagabend. Wetten, das Gucker zum Beispiel, ne? Also Shows und sowas, da saß ich dann vorm Fernseher. Aber der große Krimi-Gucker war ich damals nicht. Ich kannte natürlich den Alten, klar, keine Frage. Aber ich habe es nie angeschaut mit den Kollegen vorher. Ich kannte wirklich nur Jan-Gregor Kremp. Das ist so für mich der Alte. Den ich noch kannte.
Was ist jetzt mit dem aktuellen Thomas Heinze? Was ist für dich so eine typische Situation bei den Dreharbeiten, die eure Zusammenarbeit oder die Atmosphäre charakterisiert?
Wie auf dem Schulhof.
Hast du dich jetzt so gerade umgedreht, um Erlaubnis zu holen, dass du was erzählen darfst?
Ich habe kurz geschmunzelt nach hinten, dass ich noch etwas Bedenkzeit bekomme. Nein, das ist so eine Atmosphäre wie auf dem Schulhof. Da wird viel gelacht und rumgeflaxt und man erkämpft sich dann die Ernsthaftigkeit wieder zurück.
Welche Szene von den Dreharbeiten ist dir jetzt, also auch zur aktuellen Staffel, ganz besonders in Erinnerung? Wo du sagst, freue ich mich auch schon, die dann zu sehen im Fernsehen.
Wir haben eine Folge über Schlager, da freue ich mich drauf. Ich habe es noch nicht gesehen.
Ja.
Das ist immer sehr erfrischend, wenn wir solche Themen haben.
Worum geht's? Wird ein Schlagersänger ermordet?
Ich sag mal noch nichts. Ja, also
das kann man ja sagen.
Es gibt auf jeden Fall eine Tote.
Und Surprise.
Und es gibt ein paar skurrile Gestalten, die wir dann verdächtigen und auch ein bisschen skurrile Musik dazu. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Darfst du singen?
Die haben es nicht verhindert, sage ich es mal so. Zumindest in dieser kurzen Sequenz.
Du schreibst ja selber Texte. Mhm. Machst du auch Musik? Nein, du schreibst vor allem die Texte für Schlager,
ja,
oder?
Ja, genau. Also mittlerweile wird ja eher immer alles am Computer gemacht und so. Da habe ich nicht die Geduld dafür. Da habe ich Profis, die das können. Und die können auch wesentlich besser Gitarre und Klavier spielen als ich. Und ich habe Spaß an der Sprache.
Wie gehst du beim Songschreiben vor? Also zum Beispiel, wir wissen, Herzbeben für Helene Fischer hast du geschrieben, was ja auch cool ist quasi, auch für Helene diesen Song gehabt zu haben. Hattest du ihn für sie geschrieben? Nur für sie.
Ja, weil ich sie toll finde.
Okay.
Also ich finde, das ist eine ganz großartige Künstlerin und die kann in so vielen Bereichen auch wirklich Vorbild sein für jeden. Genau, und deswegen war das auch nur für sie so gedacht. Das ist ganz unterschiedlich, wie ich rangehe. Mittlerweile habe ich leider viel zu wenig Zeit. Hin und wieder nehme ich sie mir aber. Das kommt auch darauf an, wie die Anfrage ist. Also manchmal kriege ich eine Anfrage von einem Produzententeam, die sagen, wir haben hier schon eine Musik, wir brauchen einen Text dazu. Das ist mir das Liebste, weil dann habe ich schon eine Form und ich habe Grenzen und weiß, dass bestimmte Dinge gehen dann halt nicht. Oder wie ich es jetzt manchmal so gemacht habe auch, dass ich einfach eine Idee habe, die ich irgendwie umbauen möchte und die beschreibe ich denen dann und dann habe ich ein paar Textzeilen und sage, guck mal, ich würde gerne, dass das so eine Atmosphäre so und so so hat und dann sagen die, ja okay, dann basteln die mal so eine kleine Melodie und dann fange ich auch an zu schreiben. Das wird dann so ein bisschen parallel, ein bisschen puzzelig. Ist auch schön, dauert ein bisschen länger, aber gibt mehr Freiheiten natürlich dadurch auch, ne?
Und wenn du sagst, du merkst, das geht nicht, was könnte das zum Beispiel sein?
Naja, bestimmt, man muss natürlich schon ein Reimschema oder sowas funktionieren. Manche Wörter gehen halt einfach auch nicht und klingen einfach nicht so gut, auch wenn sie den Satz mehr auf den Punkt bringen würden. Da muss man halt ein anderes Bild für finden. Und das auszuknobeln, das macht mir eigentlich viel Spaß. Und am meisten macht mir dann das Endprodukt Spaß zu hören. dass es dann irgendwie aufgegangen ist. Mal am Anfang hat man ist nur Kraut und Rüben und eine Zettelwirtschaft ohne Ende. Und dann, wenn das dann irgendwie Form angenommen hat, dann macht mich das sehr glücklich.
Welche Songs hast du noch, die wir kennen, geschrieben?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du welche Musikrichtung du hörst. Ich habe natürlich Schlager geschrieben. Ja, also ich habe für Michelle zwei Songs geschrieben. Einmal Tabu und dann Dafür lebe ich. Dann für Bernhard Brink sogar Zieh dich wieder an, hieß der, glaube ich. Also es ist eher im Schlagerbereich, was für andere ist. Aber ich habe natürlich auch unheimlich Lust mehr in den Elektrobereich. Einfach mal ein bisschen was Verrückteres, Unangepassteres zu schreiben. Jetzt nicht die Singer-Songwriter-Sachen. Das können auch andere, die da mit der Gitarre da sitzen, wahrscheinlich besser. Das reizt mich auch nicht so, sondern eher so die elektronische Musik ist, glaube ich, so das, wo ich jetzt in Zukunft mehr Zeit investieren möchte. Mit Text aber auch natürlich, also jetzt nicht nur Techno oder so.
Ist das deine Musik auch, die
das
du gerne hörst?
Ach, ich komme leider viel zu selten zum Musik hören. Ich höre mehr Podcasts. Ich höre ganz viel Podcasts.
Sagen so viele, ich komme gar nicht dazu.
Keine Musik mehr, ist echt schade.
Interessant, aber das Wort bei vielen Musik abgelöst hat. Ist krass, ist spannend.
Ja, ist eigentlich schade für die Künstler, aber ich habe immer... Wenn ich Zeit habe, will ich einen Mehrwert haben. Das heißt, ich möchte was lernen, möchte irgendwas mit rausnehmen. Also ich würde mir jetzt auch keine Interviews anhören von Künstlern, die mich oder von Leuten, die mich nicht interessieren. Ja, also das ist dann für mich auch Zeitverschwendung. Also ich weiß nicht, mein Interview höre ich mit Sicherheit nicht an.
Nee, definitiv. Nee.
Aber es gibt halt so ein paar Podcasts, die höre ich dann einfach an. Von den einen lerne ich Schlagfertigkeit, von den anderen höre ein bisschen Politik, also Lanz und Precht, mal so ein bisschen ein paar Meinungen. Dann, also ich höre wirklich echt querbeet einiges durch, auch viel Psychologie-Podcasts. Mhm. Ja, also Zeit ist wertvoll und da möchte ich was mit rausnehmen. Und Musik kann man natürlich auch ein bisschen was mit rausnehmen, aber da muss man sich ein bisschen mehr widmen. Ich finde, wenn ich Musik höre, dann kann ich das nicht so nebenbei. Wobei heutzutage die Musik, hast du eigentlich recht, eigentlich kann man die auch nebenbei beim Putzen wunderbar hören. Muss man auch nicht auf die Texte hören. Aber mein Anspruch, ist es, wenn ich Musik höre, dass ich zuhöre, um auch zu checken, was ist denn gerade, was läuft denn gerade, was funktioniert denn gerade, welche Künstler gibt's. Also ich gehe da analytischer ran, da kann ich mich nicht so entspannen, wie jetzt, wenn ich, keine Ahnung, Gemischtes Hack mir anhöre.
Du lernst gerne.
Ja, jetzt was? Nicht auswendig Text. Also
nein, das meine ich auch nicht. Ich meine neue Dinge, neue Bereiche. Ja. Das ist ja auch oft die schöne Sache an der Schauspielerei, dass man für eine Rolle sich auch etwas Neues aneignen muss, um es dann auch überzeugend zu spielen. Was war es bei dir schon, was du auch wirklich gelernt hast?
Also das ist so Kleinigkeiten, beim Turm zum Beispiel. Es war bei Pfeiler der Macht, also dem zweiten Film mit Christian Schworow. Toller Regisseur übrigens.
Das sagen viele.
Ja, spitzenmäßig. Mit dem durfte ich zwei Filme drehen.
Warum ist der so gut? Was macht der?
Weil der eine schöne Art hat zu erzählen. Mit Bildern, mit Frank Lamm, dem Kameramann zusammen. Und weil der einfach tiefgründig arbeitet mit den Schauspielern und gute Fragen stellt. Die einem einfach der Rolle näher bringen, die man sich vielleicht so gar nicht gestellt hätte. Und das ist super. Und
an welche Frage erinnerst du dich? Die er dir gestellt hat.
Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, einmal hat er mich ein bisschen veralbert. Ich weiß nicht, ob er das immer mal macht, aber er hat mir dann später gesagt, dass es einfach nur so ein Test war. Er hat, bevor ich die Rolle bei Pfeiler der Macht gemacht habe, hat er gemeint, ja, die kann ganz, ganz, ganz toll Ballett und ich soll da Ballett tanzen. Und ich so, okay. Passt eigentlich überhaupt nicht zu diesem Mädel, aber wenn er das gerne möchte und der Kontrast, vielleicht ist es ja ganz interessant. Also habe ich ganz akribisch Ballettstunden genommen und es kam aber nie zu dieser Ballettszene. Ich so, was meinst du denn jetzt? Wann wird denn hier mal Ballett getanzt? Du willst ja auch nicht, dass die Figur so im Alltag diese Zierlichkeit hat wie eine Balletttänzerin. Also das konnte ich auch nicht einbringen, das hätte ich eigentlich auch noch verstanden. Aber nee, der hat genau gesagt, er wollte nur mal testen, ob das, was in meiner Vita steht, ob ich das auch wirklich kann. Und dann dachte ich so, das ist clever, weil wie viele schreiben sich irgendwas rein, was sie gar nicht kennen. Und das habe ich auch schon selbst beim alten Mal erlebt bei so einer Rolle. Da sollte eigentlich total, steht drin, er kann total gut Skateboard fahren und er konnte es gar nicht. Da bist du natürlich, also du solltest schon bei der Wahrheit bleiben.
Also der Kollege da.
Ja, generell ist bestimmt nicht der Einzige, der da irgendwas drinstehen hat, was dann nicht stimmt. Also es sei denn, man kann sich dann schnell raufscheffeln, wenn es dann wirklich mal gefragt wird. Ne?
Musstest du schon mal lügen, um eine Rolle zu bekommen? Hast du schon mal was vorgegeben?
Nee.
Der Klassiker ist immer Hannah Herzsprung in 4 Minuten, die gesagt hat, ich kann Klavier spielen. Und sie konnte nichts. Es steht ja auch immer, viele Sprachen stehen auch immer bei Menschen drin. Viele Sprachen.
Ja, genau.
Ja. Wobei das ja für eine deutsche Rolle jetzt nicht so wichtig ist, aber das sieht oft. Und du kannst viele Sprachen.
Ja, was heißt kann?
Habe ich nicht in deinem Steckbrief gesehen, da stehen viele Sprachen.
Ja, ich habe Russisch gelernt, das stimmt auch.
Das viele, aus der
war
Schule
echt lange
noch.
Aus der Schule, ja, und war aber auch schlecht. Aber ich kann es lesen und das könnte ich mir auch draufhämmern. Das habe ich reingeschrieben, weil da weiß ich, da kann ich einfach, wenn man sich da dran setzt, das geht wieder. Französisch war ich Leistungskurs, kann ja auch, Englisch sowieso.
Ja.
Was haben wir noch?
Italienisch?
Spanisch kann ich nicht mehr. Italienisch kann ich mir auch recht schnell raufscheffeln, weil ich diese Sprache liebe und auch Grundkenntnisse habe und so.
Privat gelernt, oder? Italienisch?
Ja, privat dann.
Oder durch einen schönen Italiener, den man im Urlaub kennengelernt hat. Das ist ja oft die höchste Motivation.
Nee.
Sei ehrlich.
Nein, kein Italiener. Nie einen Italiener kennengelernt oder gedatet. Genau, das sind so. Aber wie gesagt, das sind ja Sachen, die kann man dann wirklich schnell lernen. Aber so jonglieren steht bei mir jetzt nicht drin, weil das kann ich wirklich nicht.
Nein. Gut, wir waren bei Dingen, die du gelernt hast für eine Rolle. Du wolltest gerade ansetzen beim Turm zum Beispiel.
Und beim Turm, bei Pfeiler der Macht musste ich tanzen lernen.
Ja.
Bei Pfeiler der Macht habe ich getanzt, mit Albrecht Schuch musste ich tanzen, durfte ich tanzen. Und da haben wir, lass mich überlegen, war das dann ein Tango, war es nicht? Irgendwas mussten wir tanzen. Das hat auf jeden Fall total Spaß gemacht, weil du hast dann einfach mal, was du nie machen würdest, dann einfach mal so Tanzstunden bekommen. Ja. Und das musste dann auch relativ schnell, also der Fortschritt muss ja dann auch zu sehen sein, weniger Stunden, wo andere dann irgendwie 10 Stunden hingehen, musste dann in 1,5 Stunden das zeigen. Und das macht dann natürlich, das macht Spaß.
Was machst du zwischen Dreharbeiten? Also,
kaum zu glauben.
Ja, das sind ja auch Dreharbeiten letztendlich.
Ja, das stimmt doch.
Also wenn du mal keinen
Aber
Film
so eine
zu
schöne
hast,
Zeit, man merkt nicht, dass es Arbeit ist.
Ja, ich weiß.
Ich liebe Hamburg.
Kann ich mir vorstellen.
Und meine Kollegen mag ich auch so sehr gern und deswegen ist das wie Urlaub. Ja, was mache ich denn? Ich fahre da gerne mal hier raus. Also wenn ich entweder bin ich in Dresden, also das Erste, was auf der Liste steht, ist meistens, ich fahre nach Dresden, also in meine Wohnung, zu meinen Eltern und zu meinem Freundeskreis.
Ja.
Und dann, wenn ich hier in München bin, dann fahre ich echt auch gerne an den See, je nach Wetter auch, oder in die Berge wandern. Das mache ich schon gerne, aber es kommt ein bisschen kurz auch, weil liegt aber, wenn man halt Familie hat, ne?
Ich habe irgendwie noch in Erinnerung, dass du auch mal am liebsten Schönschreibkurs gemacht
hättest. Das ist immer noch dran.
Ey, ist mein Reden. Also ich kann ordentlich schreiben, es kann jeder lesen, ist alles cool.
Ich finde
meine Handschrift nur nicht schön und sie ist auch nicht gleichmäßig.
Aber ich kann es auch selber nicht lesen. Das kann niemand lesen.
Das ist natürlich richtig schlimm.
Ja, das ist richtig schlimm.
Okay. Bist du das angegangen mal?
Ich habe es immer wieder mal versucht und manchmal habe ich Briefe bekommen mit Karten, wo jemand ganz toll geschrieben hat und das hebe ich mir dann auf, um dann diese Schrift zu kopieren. Und das halte ich dann 5 Zeilen durch und dann schmatter ich wieder was anderes hin.
Okay. Meine beste Freundin hat eine Handschrift, die ich haben möchte.
Oh.
Ich möchte die haben.
Auch eine coole Handschrift. Also nicht nur so eine
Handschrift.
Erste Klasse, die Schönschrift.
Nein, ganz toll, eine richtig coole Handschrift. Und dann war ich mal in London bei einem Airbnb und habe da so die Mutter, also die Frau sozusagen, die das vermietet hat, die hatte einen Zettel rumliegen und ich sehe den. Und es ist exakt die gleiche Handschrift wie die von meiner besten Freundin.
Ja.
Anke. Und ich habe mir gedacht, das ist krass. Erst habe ich gedacht, die hat was hergeschickt.
Mhm.
Habe gesagt, hat die was hergeschickt irgendwie? So als Überraschung. Nein, aber machte keinen Sinn. Und die haben beide eine ganz ähnliche Handschrift. Ich finde die total super. Und ich habe mich extra gestern, weil ich das noch gelesen habe, dass du auch das gerne mal dir drauf schaffen möchtest, eine schöne Handschrift, habe ich so ein bisschen bei YouTube mal geguckt. Und der eine Typ sagte, es ist keine Veranlagung, man kann es lernen.
Ja,
das hat mir Mut gemacht.
Das glaube ich auch. Es braucht aber, glaube ich, viel Geduld.
Ja.
Und den richtigen Stift. Ich habe jetzt einen schönen Füller bekommen, der animiert mich schon ein bisschen.
Mhm.
Allerdings habe ich da so eine lila Farbe reingemacht, die finde ich jetzt nicht so schön.
Irgendwie,
Ja, ich bin Linkshänder, muss ich auch dazu sagen. Also Entschuldigung. Ist das Entschuldigung?
Ja, weiß ich nicht genau. Die Frage ist, wurdest du zum Rechtsschreiben gezwungen in der Schule?
Nein.
Dann wäre das ja das Problem.
Nein.
Aber warum ist eigentlich das generell eine Sache, wenn man von Anfang an mit links geschrieben hat? Das ist ja eigentlich das Gleiche.
Weil ich so krüppelig schreiben muss, damit ich nicht alles verwische beim Füller zum Beispiel. Ich kann ja nicht normal. Ich kann nicht normal die Hand halten. Ich muss immer aufpassen, dass ich das, was ich schreibe, nicht verwische.
Stimmt.
Ja.
Das ist der Nachteil.
Ja.
Du kannst dich ja nicht angewöhnen, von rechts nach links zu schreiben.
Nee, genau.
Du müsstest es japanisch lernen, dann wärst du wieder im Vorteil.
Ja, genau. Das wird in diesem Leben nichts mehr.
Oder wäre das was? Angeblich muss man echt täglich nur 5 bis 10 Minuten dieser Sache widmen.
Echt jetzt?
Ja, hieß es.
Ja. Okay.
Ich habe mal nachgeguckt. Was macht Schrift schön?
Mhm.
Alle Großbuchstaben sind gleich hoch.
Mhm.
Kriegen wir das hin?
Mhm. Ja, kriege ich noch hin.
Die Grundstriche I stehen vertikal auf der Grundlinie. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, ehrlich gesagt. Die Grundstriche I stehen vertikal auf der Grundlinie. Oder vielleicht war auch ein L damit gemeint. Aber ich glaube, es war ein I. Die Querstriche sind parallel zur Grundlinie, wenn man also eine Trennung hat. Eigentlich auch nicht so schwer, oder? Die Abstände zwischen den Buchstaben sind gleichmäßig.
Ja, das, ja.
Ist das schwer? Also
ich weiß, wahrscheinlich ist alles nichts schwer, aber bei mir sieht meine Schrift, wenn ich einen Brief schreiben müsste, A4-Zettel, ist meine Schrift, die oben anfängt, eine komplett andere, als mit der ich unten ende.
Das ist lustig, oder?
Also ja. Das ist wahrscheinlich so eine Schizophrenie in mir, so eine gespaltene Persönlichkeit.
Hat da ein Psychologe drauf geschaut?
Stimmt,
schon mal?
Ja.
Also nicht meine, auch in deinem Auftrag.
Nee, so weit war ich noch nicht.
Hast du schon mal ein Interview mit Psychologie heute gegeben? Könnte sein, dass die sowas analysieren
Meinst
lassen.
Du? Ja, soll ich mich mal dafür bewerben?
Ja.
Und muss ich dann noch irgendeine Krankheit oder Psychoknackheit mitbringen? Oder
nein,
unterhalten sie einfach so mit
du könntest
mir?
Es von dir anbieten. Okay. Untersuchen Sie doch mal meine Handschrift und sagen Sie mir, was es über mich aussagt.
Oh, okay.
Ich glaube, dass das für die total interessant wäre.
Ja?
Thema
okay,
Handschrift.
Cool. Ja. Das finde ich gut.
Denn für mich interessiert sich ja keiner, deswegen. Aber du kennst das Wahren. So, zwischendurch machen wir kurz mal eine Autovervollständigung. Mhm. Vervollständige folgende Sätze, spontan. In Indien habe ich gelernt,
milde mit mir und anderen zu sein.
Wirklich? Durch was?
Oh, da waren so teilweise extreme Situationen und dann habe ich mir gesagt, nee, möchte ich nicht mehr. Möchte nicht mehr so sein und ich möchte sowas nicht. Möchte nicht mehr so auf Situationen reagieren. Ich möchte gerne milder sein, entspannter sein.
Was war so eine Situation?
Es gab eine Situation, da war niemand dabei, ist auch niemand zu Schaden gekommen. Da war nur ich in meinem Zimmer und ich war richtig wütend. Und wenn ich wütend wäre, ist wirklich, da kannst du vergessen, da ist das Tischtuch zerrissen. Ich bin komplett ausgeflippt mit mir alleine und war echt laut. Und ich weiß, dass draußen, ich glaube, der Produktionsleiter oder so vorbeigegangen ist und der hat das gehört. Und das war mir unangenehm. Und dann habe ich gesagt, okay, das kommt nie mehr vor. Und dann habe ich angefangen, so Bücher zu lesen, so Anti-Aggressionsbücher und so.
Ist es vorgekommen nochmal danach?
Nee, in dem Maße nicht, nein.
Ist lustig, weil der fünfte Satz, den ich mir für dich aufgeschrieben hatte, war, das letzte Mal geschrien habe ich als, weil ich mir das so
also
gar nicht
privat?
So, ich konnte es mir so gar nicht vorstellen bei dir.
Nee, ich schreie auch, also ich habe auch nicht die Aggression gegen andere, dass ich andere anschreie. Ich habe dann so, ich implodiere und dann bin ich eher so jemand, der gegen die Wand haut oder so und irgendwo raufschlägt und wütend ist so für mich so. Also okay. Es richtet sich eigentlich nie gegen, es geht dann vielleicht um andere, aber es richtet sich nicht gegen andere.
Okay. Also ich frage nur ganz vorsichtig nach zu dieser Situation in Indien. Warst du sauer darüber, weil du nicht so performt hast, wie du es selber wolltest? Oder warst du über jemand anders wütend?
Ich war über jemand anders wütend, genau, über jemand anderen. Und weil natürlich mein Anspruch nicht erfüllen konnte aufgrund von Umständen. Okay. Also es fühlte mich selber ein bisschen torpediert. So.
In meinem Kühlschrank.
Ja. Steht.
Punkt schon.
In meinem Kühlschrank.
Aber so lustig, wie schnell du geantwortet hast jetzt darauf. In meinem Kühlschrank. Ich war noch nicht mal fertig. Du, ja.
Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Wahrscheinlich dachte
ich, habe nichts über deinen Kühlschrank gelesen.
Ich hatte
gelesen.
Eine Zeit lang immer nur so Nagellack und Make-up in meinem Kühlschrank. Also das hatte da war nichts Essbares drin. Das hat sich aber mittlerweile sehr geändert. Also da ist noch ein bisschen ein kleines Fach mit Nagellack und mit Setting Spray und Make-up da. So in dem Eierfach so. Aber es ist da jetzt auch wirklich was Essbares drin. Man mag es nicht glauben, aber es hat sich geändert, ja.
Das ist kurios. Ich weiß nicht, wie ich in meinem Kühlschrank kam. Ich wollte nur irgendwas so ganz Mondänes einfach so ausholen. Gut, ein Kühlschrank sagt ja auch was aus über Menschen.
Butter muss immer da sein. Butter und Milch. Ich liebe Butter. Ich könnte Butter auch pur essen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich stehe total auf Blumenkohl.
Das Geile war, in meiner Kindheit gab es noch keinen Brokkoli. Der war noch nicht da. Und ich finde es so spannend, dass irgendwann ein Gemüse plötzlich auftaucht. Das gab es noch nicht in meiner Kindheit. Ich bin ja auch locker mal 10 Jahre älter als du.
Da gab es noch keinen Brokkoli.
15 Jahre. Nee, Brokkoli gab es nicht.
Aha.
Zucchini war auch noch nicht so ganz groß.
Die brauchen wir auch nicht unbedingt.
Blumenkohl gab es immer. Aber Brokkoli gab es
ganz früher
noch nicht.
Aber das geilste Gemüse ist Avocado.
Ja.
Oh, ich könnte jeden Tag Avocado essen. Salat mit Tomate und Olivenöl und Walnüsse drin.
Obwohl es diesen sanften Geschmack hat.
Oh,
ne?
Ich lieb's.
Aber es fühlt sich halt so gut an, oder? So.
Oh, ich habe, als ich hier beim Alten gedreht habe, habe ich viele Jahre lang im Rumors Hotel hier in München gelebt. Und ja, das war das geilste Frühstück oder ist immer noch das geilste Frühstück. Ich muss unbedingt mal wieder hin. Da haben die nämlich immer dieses Brot, dieses geröstete Brot mit einem flüssigen Ei und eben unten Avocado und Olivenöl. Das ist das beste Frühstück, was es gibt.
Okay.
Avocado-Brot, Avocado-Toast, wie auch immer sie es manchmal nennen. Es ist mega lecker.
Flüssiges Ei ist wie so ein Spiegelei? Oder?
Nee, es ist einfach ein weich gekochtes Ei, was man in der Mitte aufstellt und dann fließt es so drüber. Es ist
also dieser ganze lecker. Gelbe Schmodder so.
Ja.
Ah, interessant.
Aber das Weiße muss fest sein. Das ist mir
okay, das wichtig. Weiße muss fest sein und das andere.
Mm. Oh, da kriege ich jetzt so, ja, ich war, so einen Hunger.
Ich auch.
Ja?
Nee, war also schön. Ja? Zeit, dass wir zum Mittagessen kommen.
Ich glaube, wir gehen zum Inderessen. Ich liebe indisches Essen.
Guck mal. Das, und war das indische Essen in Indien
ja, auch gut.
Noch mal besser als hier in Deutschland?
Nö, war genauso gut.
Okay.
Ich finde, man kann hier auch schon sehr gut indisch essen.
It's my favorite.
Ja, wirklich?
Indisch ist my favorite.
Oh, ich könnte auch indisch könnte ich auch essen und vietnamesisch. Also die ganzen Reisgerichte mag ich schon gerne.
Lieblingsindisches Gericht? Was ist so das Erste, was du bestellst? So das Gericht, an dem man erkennen kann, wie gut ist dieser Inder? Oder wie gut passt der
oh
zu
Gott,
mir?
Oh Gott, das weiß ich. Das
also bei mir ist es Palak Paneer.
Ja, das ist dieser Käse mit Spinat.
Genau.
Wie heißt denn das? Vegetable Biryani. Das ist so Gemüse mit Reis und auch so Nüssen und Rosinen. Mhm. Das mag ich ganz gerne.
So eine gelbe Soße, ne?
Ja,
also, ein bisschen so Curry-Gelb.
Ja, sowas. Ich esse kein Fleisch beim Inder. Ich esse wirklich nur vegetarisch. Und ich mag dieses Papadam. Das Brot.
Ja, dieses Brot. Das ganz zarte, knackige, dünne Brot.
Ja, so. Und Naan auch. Knoblauchnaan muss es aber dann sein. Mache ich sehr gerne.
Oh Gott, jetzt haben wir uns hier echt in den Hunger geredet.
Ja, gerade. Schlimm.
Okay, mein Lebensmotto, das ich irgendwann mal für mich entdeckt habe.
Ui, nichts bereuen.
Nichts bereuen.
Ja, da bin ich eigentlich die ganze Zeit immer auf dem Weg, immer Dinge zu tun, die ich nicht bereue. Ob das eine berufliche Entscheidung ist oder private. Irgendwie habe ich da so ein Thema mit, dass ich, deswegen brauche ich auch manchmal mit bestimmten Entscheidungen ein bisschen länger. Oder warte auf das nötige Bauchgefühl, ob das ist eine Wohnung ist oder irgendwas. Ich tue mich mit so Entscheidungen echt schwer, dass ich immer nichts bereuen will. Das ist total dumm, obwohl man ja damit leben muss, dass ja. man mal was bereut. Aber ich habe das Gefühl, ich möchte alle Entscheidungen so treffen, dass ich die nie bereuen werde.
Gelingt es?
Bis jetzt ja.
Aber wie vorsichtig du gerade guckst.
Ja, ich habe gerade überlegt, es gibt eine Sache, die ich vielleicht bereut habe, dass ich damals, na gut, das gehört halt dazu, dass ich sage, ich bringe die Schauspielschule zu Ende. Ich habe damals die Möglichkeit, ich habe The Shell Seekers gedreht mit Vanessa Redgrave, Sebastian Koch, Maximilian Schell, Lukas Gregorowitsch in England. Und da wären eigentlich alle Türen gerade offen gewesen, um in England mal so ein bisschen Fuß zu fassen und mal einfach vielleicht dort zu bleiben.
Ja.
Und die Kontakte, die über Vanessa oder Regie oder so gekommen wären, da einfach mal zu nutzen. Und ich war einfach ein bisschen zu feige und zu bequem und bin wieder zurück in mein Dresden, ins Staatsschauspiel Dresden und habe mein Studium halt zu Ende gebracht.
Wie hieß der Film?
The Shell Seekers oder in Deutschland.
The Shell Seekers.
Und das hieß Seekers. Also hier ist es die Muschelsucher.
Ach, das sind die Muschelsucher.
Ja,
das
war so ein Zweiteiler, so ein internationaler aber. Und ich bin halt zurück nach Dresden und habe dann mein Studium beendet. War auch okay, aber war halt der solide, normale Weg. Ich glaube, da hätte ich mir mal ein bisschen, gerade in dem Alter, hätte ich mir mal ein bisschen was wagen können. Vielleicht wäre das ein oder andere da ein bisschen anders ausgesehen, vielleicht aber auch nicht. Aber es hätte mir auf jeden Fall, glaube ich, eine Erfahrung, ich habe mir damit eine Erfahrung genommen, die man nicht mehr nachholen kann.
Aber ist der Weg, den du gegangen bist, nicht eigentlich ein wunderschöner Weg? Mit tollen Rollen,
richtig,
tollen Menschen. Geht es eigentlich besser?
Ja. Also wenn du es jetzt nur aus Ehrgeiz und beruflicher Sicht siehst, geht es auf jeden Fall immer besser, privat nicht. Also, und das ist ja das Wichtigste.
Bist du ein ehrgeiziger Mensch?
Ja, voll.
Okay, schon immer gewesen.
Ja, aber jetzt nicht verkrampft ehrgeizig, weil das ist es gibt nichts Unsympathischeres als Leute, die so krampfig ehrgeizig sind. Nee, ich kann dann auch loslassen und bin dann und weiß einfach, habe auch Prioritäten. Also dass mein Familien- und Gesundheit und all sowas Leben alles wichtiger ist als das. Aber ich bin schon ehrgeizig. Wenn ich was haben will, dann bin ich auch bereit dafür, was zu machen.
Wie zum Beispiel, wo hat sich dein Ehrgeiz auch mal gezeigt, also im positiven Sinne auch, was du ohne den Ehrgeiz einfach auch dann nicht geschafft hättest hättest?
Das ist in meinem Arbeitsalltag einfach drin, dass ich dann eben auch sage, nee, ich will das gerne nochmal machen und nochmal, auch wenn es Stöhnen vielleicht verursacht, muss man ein bisschen abwägen, ob jetzt die Leute lieber nach Hause wollen oder so, aber wenn die Möglichkeit gibt, bin ich schon, dass ich sage, ist mir, also meine Zeit, ich investiere einfach dann gerne mehr Zeit in etwas. Und beim Song zum Beispiel geht es einfach, nee, ich setze mich da nochmal dran, ich bin noch nie zufrieden. Mhm. Also so äußert sich das dann eher.
Du kannst dir am Set also durchaus auch mal Feinde machen.
Nee, nicht nein, Feinde, ist ja für die Sache in dem Sinne und so. Ja. Und das wird dann auch verstanden und ja, ist ja für alle gut. Also Regie ist ja dann auch happy, wenn man sagt, okay, willst du nochmal machen? Meistens sieht man diese ganzen Anstrengungen dann am Ende des Filmes, jetzt in dem Fall nicht. Ja, beim Song hörst du es, ja, da hast du schwarz auf weiß, aber beim Film ist der Cutter dann noch dran oder dann hat irgendwas, dann fragst du dich, okay, das war jetzt wirklich eine sinnlos verschwendete 30 Minuten, die du da nochmal rangehangen hast, weil man es dann nicht sieht. Und das heißt auch nicht immer, dass es besser ist, muss man auch sagen.
Ich finde es aber ganz interessant, dass du es bereust, dass du zur Schauspielschule in dein Dresden wieder zurückgegangen bist.
Zurückgegangen, also dass ich da hingegangen bin, war richtig, aber dass ich da halt...
Ja, aber dann das ist doch Bodenständigkeit pur.
Ja, aber das ist sau langweilig. Mittlerweile, echt? Ja, ich weiß nicht, es ist auch eine gute Tugend, Bodenständigkeit. Aber in dem Alter, wie ich damals war, 20 oder was, 21, keine Ahnung, ich finde, da hätte man noch ein bisschen verrückter sein können. Nicht so nach Plan leben. Da hätte man noch ein bisschen was sehen können.
Jetzt bist du Mutter. Jetzt ist damit endgültig abgeschlossen.
Jetzt ist der Kram gegen die Wand gefahren.
Verrückt sein ist vorbei.
Das ist schlimm. Das kommt dann erst im Alter wieder, aber dann ist es vielleicht eine Krankheit.
Ja. Ihr habt keine Kita bekommen, ne?
Nee.
Hast du mir vorhin gesagt. Nee. Also Kita schwer bekommen ist schwer. Ich hätte ja gedacht.
Ja.
Als prominente Person ist es leichter, einen Kita-Platz zu bekommen.
Nee. Interessiert keine Sau. Ist aber auch in Ordnung.
Ja, was toll ist. Eigentlich ist super. Ja, ist ich hätte nur gedacht, es ist leichter.
Nee, ist nie leichter.
Und zeigt mir die Person, die dann sagt, nee, dann nehme ich ihn nicht, also weil es ist wirklich ungerecht.
Also bei anderen in der Tat, die sind damit hausieren gegangen, aber ich habe gar nicht reingeschrieben, was ich beruflich mache. Mhm. Ich habe nur gesagt, selbstständig. Ich habe nicht gesagt, was ich mache. Ja. Okay. Ich fand das eher peinlich.
Mhm.
Deswegen, aber viele sagen, wieso hast du das nie gemacht? Warum hast du das nicht mehr? So, nee, ist mir zu peinlich, weil ich denke dann auch immer, ich bin aus Dresden, ja, und will jetzt hier in München den Kita-Platz, dann würde ich auch den Münchnern den Vorrang geben, ja. Also so ein bisschen Verständnis hatte ich dann schon dafür. Ich hatte nur nicht Verständnis, dass Leute den Kita-Platz bekommen haben, damit sie da Kaffee trinken gehen können, weil ich musste wirklich arbeiten. Das hat mich so echt genervt.
Ja.
Oder manche haben dann einen Kita-Platz gehabt und sie haben ihre Kinder aber nicht hingeschafft und der Platz war aber besetzt. Das hat mich richtig wütend gemacht. Ja, aber das ist jetzt, die Kita-Phase ist jetzt vorbei, da ist jetzt fast drei.
Da ist aber wieder das Bodenständige, dass du es nicht reingeschrieben hast. Passt auch wieder zum Dresden. Du wärst ein anderer Mensch, wenn du das damals international hättest gleich abheben wollen. Du wärst ein anderer Mensch heute, glaube ich.
Ich hätte ja auch nicht mit der Illusion, dass man da jetzt hätte durchstarten können oder so, aber ich hätte mir einfach auch sprachlich und connectingmäßig wäre es spannend mal gewesen für die Charakterbildung in dem damaligen Jahr. Aber aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich da schlechter gewesen wäre.
Nein.
Das glaube ich nicht.
Wie anstrengend war es dann mit diesen ganzen perfekten Müttern? Es sind ja meistens Mütter, vielleicht ein paar wenige Väter, aber es sind ja auch viele Mütter, die immer alles richtig machen wollen und auch große Ansprüche haben und gern mal irgendwie schräg einen angucken. Irgendwie, was macht denn die? Wie anstrengend war das für dich?
Auf dem Spielplatz?
Ja, auf dem Spielplatz. Genau, Kindergarten gab es ja nicht, Kita. Mhm. Dann gab es die Begegnung vor allem wahrscheinlich auf dem Spielplatz.
Ja, schwierig. Also es trennt sich wirklich so zwischen Müttern, die einen, wo man so einen Mom-Crush hat, wo man sagt, ey, die ist super, die ticken genauso. So, was ich letztens wieder hatte. Und dann die meisten anderen sind halt wirklich, Spielplatz war bis dato echt eine Qual für mich. Ich fand es wirklich furchtbar. Abgesehen davon, dass ich nicht so der Fan bin von Sand, außer wenn kein Meer in der Nähe ist. Also so eine Frau muss ich jetzt nicht im Sand rumstopfen. Aber macht man natürlich, ist klar.
Ja, ist gut.
Ja, schwierig. Also wirklich schwierig, weil ich glaube auch, dass die Frauen, Väter kann ich nicht so richtig einschätzen, sich einfach mit einem Kind so krass verändern und nicht immer zum Positiven. Die wären auch wunderlich. Es ändert, irgendwann bildet sich das Hirn vielleicht, weil angeblich wird man ja ein bisschen dumm, wenn man schwanger ist, weil sich bestimmte Gehirnregionen zurückbilden, weil die nicht mehr benutzt werden. Habe ich gehört.
Ist das auch die Stilldemenz? Ist das
bestimmt
auch rein?
Bestimmt auch, aber es ist, also diese Konkurrenz, die zwischen den Müttern herrscht. Oh, wie lange stillst du? Und dieses sich definieren über, es fängt an beim Stillen, dann geht's los mit, was, du arbeitest schon? Oh mein Gott, dann hat ein Kleiner aber gar nichts von dir. Bis hin zu, also ich habe ja schon einen Kita-Platz. Also es geht nur so, ach und schläft dein Kind schon durch? Meins schläft ja durch. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, wenn mein Kind durchschläft, einer anderen Mutter zu fragen, ob es schon durchschläft, um mir dann unter die Nase zu reiben, dass es durchschläft. Also das ist furchtbar. Ich möchte auch nicht immer nur über Kinder reden. Also das ist, Also es ist für mich nicht das schönste Ort, so ein Spielplatz.
Hast du andere Mütter gefunden, die so sind wie du?
Ich habe mich ehrlich gesagt von vielen eher getrennt, die dann Mütter geworden sind auch in der Zeit, weil die weil ich da keine Lust mehr hatte. Ich wollte gerne wir wollten uns so durchziehen, wie wir das wollten, wie wir das für richtig empfinden, ob das jetzt mein Beginn der Arbeit wieder ist oder wie lange ich stille oder wie wann ich was mache und ob das nur fremdbetreut ist oder nicht. Ich wollte mich da nicht immer von anderen da mir meine Meinung einholen. Und da habe ich mich von einigen abgesondert und mich auf die Mütter konzentriert, die einfach schon ältere Kinder hatten. Also die schon wieder entspannt waren und vielleicht auch schon ein zweites Kind. Weil Mütter mit dem ersten Kind, das ist furchtbar. Das ist wirklich schrecklich. Ich dachte, hoffentlich war ich nicht auch mal so. Jetzt ist es wirklich, das ist nicht schön.
Ist es vielleicht auch die Unsicherheit, die man kompensieren muss? Oder?
Keine Ahnung.
Es ist halt der komplette Fokus.
Die meisten dann auch wirklich nur dieses eine Thema haben. Und es ist ja auch so, man hat ja auch einfach viel zu tun mit so einem Kind. Und da kommen andere Dinge halt eben zu kurz. Ne?
Du wirst natürlich beneidet, auch von ganz vielen, wenn du wieder früh arbeiten gehst. Wann hast du wieder angefangen zu arbeiten? Nach 2 Monaten, was wirklich total schnell ist. Also nicht mal Mutterschutz sozusagen.
Doch, Mutterschutz, die 2 Monate musste ich machen.
Ach, ist nur 2 Monate. Ich dachte, es sei länger sogar.
Nee, man hat vorher, glaube ich, 6 Wochen. Die sind aber, glaube ich, ein bisschen flexibler, weil da kann man sich selber einschätzen, wie man sich halt fühlt. Soweit ich das weiß. Also ja. Und danach die 2 Monate, da stellt dann, glaube ich, keiner ein. Das muss man dann leider durchziehen. Aber das braucht man auch, also keine Frage. Es war auch nicht unstressig und es war auch nicht so, dass ich sage, oh super, es war jetzt alles richtig, aber es war für den, also meinem Kind hat es nie geschadet, mir hat es auch nicht geschadet, es war halt einfach nur wahnsinnig anstrengend, dass man da hin und her rennt und stillen, vor der Kamera die ganze Zeit hin und her, aber dem Kind hat es nicht geschadet.
Was ist bei so einer Reihe wie Die Alte, wenn du da jetzt wirklich Mutterschaft in vollen Zügen hättest genießen wollen und ich will auf jeden Fall ein Jahr Auszeit haben. Geht nicht, ne?
Nee, dann hat die Schlange hinter mir ist lang. Und da lasse ich erstmal nichts dazwischen. Deswegen war das ganz klar, dass ich da wieder reinkomme.
Würden die einen so leicht hergeben?
Ja, aber ist auch verständlich.
Ja? Also, ich dachte immer, wenn man so eine Beziehung aufgebaut hat zwischen Serie und dem Publikum, dass man eine Figur, die natürlich auch mit einer der tragenden Rollen ist, dann eigentlich auch nicht so schnell hergeben möchte, weil das braucht ja wieder Folgen, um dieses Vertraute aufzubauen. Das ist ja auch eine Stärke.
Ja, aber das bietet dir dann auch wieder neue kreative Möglichkeiten. Also da wartet keiner auf einen.
Nein.
Das ist dann weg.
Gut. Aber du wolltest ja sowieso, du hast ja sowieso einfach Spaß an der Arbeit. Du liebst ja deine Arbeit.
Auf jeden Fall.
Und sowas.
Macht auch unheimlichen Spaß, gerade in diesem Team, die sich natürlich schon lange kennen. Und jeder Neue ist natürlich auch willkommen, weil es einen frischen Wind reinbringt. Aber es ist schon sehr familiär bei uns, ja.
Ja. So, und der letzte Satz zum Vervollständigen. Auf meiner Bucketlist steht noch.
Ha. Ich würde gerne einen Roman schreiben. Und steht noch drauf. Ich habe die Idee in der Küche hängen, aber zu meiner Schande lange nicht mehr drauf.
Du hast eine Bucketlist in der Küche hängen?
Ja, wir haben so 5-Jahresplan, damit man das visualisiert.
Wer hat den gemacht? Wer hat damit angefangen?
Mein Freund hatte die auch. Hat es unabhängig, bevor wir uns kennengelernt haben, schon so eine Liste gehabt, wo er hin will und so einen Jahresplan. Und hat mich jetzt auch wieder damit angesteckt, dass man die eben auch wirklich sichtbar eigentlich wohin hängen muss. Ja, sie hängt jetzt neben vielen anderen To-Do-Listen, hängt da eigentlich auch was, aber ja. Also Roman schreiben auf jeden Fall. Dann, ist auch so ein paar Sachen. Also ich bin nicht so ein Fan von so komplett unrealistischen Sachen. Die stehen da nicht drauf, sondern so Dinge, die man schon erreichen kann.
Ziele müssen ja auch immer realistisch sein. Große Ziele bringen ja nichts. Das heißt ja immer, man muss kleine Ziele machen.
Aha.
Immer wichtige kleine Ziele, Schritte, die auch wirklich im Bereich des Machbaren sind.
Ja?
Also sagen die Psychologen.
Damit man nicht deprimiert ist, dass man es nicht schafft.
Zum Beispiel auch. Man hört das auch immer zu Jahresanfang, wenn Menschen sich Vorsätze machen. Es geht immer darum, kleine Dinge sich vorzunehmen und nicht große.
Ja, aber ich muss sagen, mein Ex-Freund, der hat echt mir so diesen Mut auch gegeben, dass man sagt, man muss mal groß denken. Sonst wäre Helene nicht zustande gekommen. Und deswegen finde ich eigentlich gut, dass man mal größer denken muss. Ein Tick größer, als dass man was mal zu leicht erreichen. Das Ziel ist ja auch langweilig. Da kann man es ja gleich wieder durchstreichen.
Und das Ziel, einen Song für Helene Fischer zu schreiben, das war ein großes Ziel.
Ja.
Also damals noch völlig absurd für dich, der Gedanke erstmal.
Ja.
Wem hast du es eigentlich geschickt, den Songtext dann?
Also wir haben dann schon den fertigen Song haben wir dann schon geschickt. Also du schickst es.
Ach so, okay, alles klar.
Dann schickt man schon den fertigen Song. Das ging an die Plattenfirma und an das Management.
Ja, sowas wird ja auch ganz schnell mal einfach so irgendwo aussortiert, ja, oder auch gar nicht erst angeschaut oder, ja, weil vielleicht viele Leute sowas einschicken.
Da muss man hartnäckig dabei bleiben und eben auch Leute haben, die das, die Hartnäckigkeit mit unterstützen.
Und du warst hartnäckig.
Also ja, und
immer wieder nachgefragt.
Nee, ich habe dann nachfragen lassen, weil ich eben auch Leute gefunden habe, die das dann für mich gemacht haben und die dann auch dran geglaubt haben. Na, das muss man schon finden.
Ja. Mhm. Das Wort Herzbeben, wann kam dir dieses Wort?
Keine Ahnung.
Wann ist dir das eingefallen?
Das war das Erste auf jeden Fall, was da stand.
Denn das gibt es ja nicht, ne? Ich liebe ja Songtitel, die es noch nie gegeben hat. Das Wort Herzbeben an sich, taucht das irgendwo auf? In einem Roman oder was?
Nee.
Gab's
nee,
das schon?
Nee, zu dem Zeitpunkt habe ich das dann habe ich irgendwann mal gegoogelt, dann gab es das, Pur oder irgendwann hatten dann doch auch nochmal einen Song. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nie, weil sonst hätte ich es nicht genommen.
Ja.
Und Gott sei Dank habe ich es genommen, weil es trotzdem funktioniert hat, aber ich weiß gar nicht mehr. Es gibt ja mittlerweile sogar auch Haribos, die sich Herzbeben genannt haben.
Wirklich?
Das ist ganz süß, ja. So, gibt's so rosa, extrem süßes Gummitier, die haben sie dann Herzbeben genannt und ist ganz niedlich.
Hast du ein Recht?
Eigentlich eine große Ehre, ne? Helene ist eigentlich die Ehre, ja. Aber ist eigentlich ganz süß. Ich hab die noch immer probiert, ich muss die mal holen. Mal sehen, ob es die noch gibt.
Hat sich jemand die Rechte gesichert an dem Wort Herzbeben?
Ich glaube, da gibt es nichts mit Rechte sichern. Das ist ein freies Wort.
Aber wenn man es gemacht hätte, glaube ich, wäre es kein freies Wort mehr gewesen. Oder ich glaube, so einfach ist das. Ich meine schon, bei Titeln. Aber sicher bin ich jetzt nicht.
Ja, aber ganz ehrlich, wozu? Ja, okay. Sollen sie es doch benutzen, ist doch schön, sonst wäre es nie bei Haribo gelandet.
Würde ich auch denken. Mhm. Auch ein schöner Titel für einen Roman.
Oh,
jetzt
nee,
die Frage, das willst du nicht nehmen. Aber es ist ja ein guter Titel für den Roman. Das klingt dann wie ein Abklatsch schreiben. Und keiner wüsste, dass du es von dir selber abgekupfert hast. Ne?
Das klingt mir zu kitschig. Für einen Roman ist das zu kitschig.
Ja, okay. Ist zu kitschig, okay. Welche Art von Roman könnte es sein?
Irgendwas Lustiges.
Ach, was Lustiges. Eine Familienkomödie.
Nee, eher sowas im Single-Frauen-Bereich thematisch, würde ich jetzt denken.
Bridget Jones-mäßig so.
Ja, vielleicht so ein bisschen. Was.
Bridget Jones in München. Brigitte.
Haha, die Brigitte.
Die Brigitte.
Ja, vielleicht.
Die Brigitte. Aber sag mir doch ganz kurz bei deinem Freund, wie du ihn genannt hast. Du sagst nicht mal Partner oder
doch,
du sagst,
Partner,
okay, Partner, Freund. Ja. Was steht da auf der Bucketlist bei dem? Was will der unbedingt noch machen?
Bestimmt irgendwann mal seine eigene Klinik aufmachen. Ach so, seine eigene Praxis, beziehungsweise seine eigene Praxis. Ja. Sich selbstständig auch machen.
Ja, das klappt doch, ne? Mhm. Okay, so. Als du damals auf der Schauspielschule warst, auch wenn du es bereut hast.
Nein, auf die Schauspielschule zu gehen, habe ich nicht bereut. Nur, dass ich wieder zurück, dass ich den Abschluss dann wirklich da dort jetzt in dem Zeitpunkt gemacht habe. Hätte ich auch später machen können. Oder
ich
so.
Verstehe, was du meinst. Ja,
aber die Schauspielschule an sich bereue ich auf keinen Fall.
Hat dir der Name Stumpf damals, als du auf die Schauspielschule gegangen bist und dein Vater war als Schauspieler, als Kabarettist ja auch immer schon extrem bekannt, hat dir der eher geholfen oder konnte so ein Name auch mal nachteilig sein?
Ja, nachteilig in dem Sinne, dass man sich vielleicht mit dem einen oder anderen, das war aber in der Schule, normalen Schule auch schon so, dass man da halt ein bisschen entweder auf Durchzug schalten musste oder drüber weggehen musste. Und sicherlich sind die Erwartungen dann ein bisschen höher gewesen, was ich aber vollkommen okay finde, weil nicht jedes Kind einer Schauspielerfamilie ist jetzt gleich talentiert. Also da finde ich schon, dass sie die da ein bisschen strenger rannehmen können. Und das haben sie bei mir gemacht und das fand ich vollkommen legitim. Also da musste ich jetzt nicht gegen ankämpfen. Es war okay. Sicherlich waren die Regelungen des Nicht-Drehen-Dürfens bei mir strenger. Also ich durfte dann mal was nicht drehen. Das hat dann aber eine andere aus dem Jahrgang unter mir gedreht. Das fand ich dann nicht so cool. Aber im Großen und Ganzen habe ich gelernt, mich dort durchzusetzen, Mut zu kriegen, kreativ zu sein, Handwerk und alles, was dazugehört, so da reinzuschauen und die Ernsthaftigkeit des Berufes und der Gewerke, die dazugehören. Und deswegen war das für mich wichtig.
Würdest du jungen SchauspielerInnen auch heute noch empfehlen, geht auf jeden Fall auf die Schauspielschule?
Auf jeden Fall, so ein Muss würde ich jetzt nicht sagen, aber ich denke schon, das ist hilfreich. Ich glaube zu sehen, wer auf der Schauspielschule war oder nicht.
Oder ist also da manchmal so eine andere Tiefe im Spiel?
Na, vor allem eine Wandelbarkeit. Es gibt eben viele, die sind zwar sehr erfolgreich, aber die spielen halt auch immer gleich und sind dann halt auch begrenzt in ihren in ihre Spielmöglichkeit. Die drücken ihre Emotionen dann immer in so Selbstmitleid aus und denken jetzt, wenn sie heulen, das ist jetzt eine ganz große Schauspielkunst. Und das ist eine der ersten Dinge, die du eigentlich lernst, wenn du dort bist, dass nicht du heulen sollst, sondern der Zuschauer. Das heißt, es gibt auch noch andere Varianten, wie man Emotionen ausdrücken kann, außer dass man selbst zerfließt. Und es ist nämlich wirklich keine Kunst, selbst sich als Opfer da zu inszenieren. Daran merke ich dann halt. Deswegen würde ich jedem raten, auf die Schauspielschule zu gehen, weil es einfach nur ein paar Bandbreiten eröffnet und man sich besser kennenlernt.
Was hast du gelernt auf der Schauspielschule, um andere dann eher zum Weinen zu bringen, ohne dass man selbst zerfließt, wie du sagst? Wie macht man es? Durch welche Art von Spiel?
Ich will eigentlich niemanden zum Weinen bringen.
Naja,
was noch
die
viel
Rolle
schwerer
erfordert.
Ist. Naja, jemanden zum Weinen zu bringen, ist, glaube ich, einfacher, als jemanden zum Lachen zu bringen. Also Timing zu lernen. Und
dass dieses Timing immer so schwer ist, das wundert mich.
Das ist gar nicht
mich.
So schwer. Ich glaube, entweder man kann es oder man kann es nicht. Ja. Vielleicht kann man es auch gar nicht lernen. Man muss ein Gefühl dafür haben. Mhm. Und oder Übung macht den Meister, kann auch sein. Keine Ahnung. Aber die großen Künstler, die das ist richtig schön. Das macht Spaß, aber das ist richtig harte Arbeit, das Timing. Das muss halt leicht aussehen. Und das lernt man da halt schon. Und die Bedeutung, wie man ein Wort, einen Satz setzt und wie man ihn beendet. Bei ihnen offen stehen lässt oder auf Punkt. So die kleinen Nuancen.
Ja.
Dass man sich über die überhaupt erstmal Gedanken macht, das ist halt wichtig.
Ja. Ja, da gibt es echt viel zu lernen. Und das merkt man da natürlich.
Ja, so, also man muss sagen, in der alltäglichen Drehsituation, das ist jetzt sicherlich nicht bei jedem Krimi oder bei jedem Tatort, ist da jetzt immer die ganze Bandbreite gefragt, die man da abliefern kann und soll. Und da ist schon ein bisschen eine Routine dabei. Ne? Da kann man jetzt nicht immer das ganze schauspielerische Können darbieten. Aber wenn man es wenigstens schon mal gelernt hat und sich darüber bewusst ist, dann ist das gut. Und vielleicht auch mal auf einer Bühne gestanden hat, ne? Und da auch performt hat, das bringt auch viel.
Als du auf der Schauspielschule warst, da hattest du aber auch schon gedreht mit deinem Vater, ne?
Ja, ich habe mit 10 angefangen. Und
aber gab es da schon Stubbe?
Nee, klar.
Den gab es ja auch schon.
95
das war auch
haben
schon
wir
Stubbe.
Angefangen.
95,
mhm.
Ja. Oder war das immer von Vorteil, dass man mit dem Vater dreht? Oder war das einfach immer, ist das ein Traum? Weil verstehen tut ihr euch ja.
Wieder noch. Also
wieder noch.
Es ist ein großer Vorteil und ein Privileg, weil man eben Lebenszeit mit Menschen verbringt, die zur Familie gehören und die man liebt. Und welches Kind kann so viel Zeit mit den Eltern verbringen? Und auch für die Eltern ist natürlich eigentlich rückwirkend. Ich meine, was für ein Geschenk wäre es, wenn mein Sohn so nah und so viel Zeit mit mir verbringen würde? In einem Alter, wo das Kind eigentlich, keine Ahnung, ein Auslandsjahr macht oder eigentlich gar kein Interesse an den Eltern hat. Also das war sicherlich eine Win-Win-Situation für beide. Plus ich hatte jemanden am Set, der das ganze Business schon kennt und der weiß, wie der Hase langläuft und auf den man sich vertrauen kann und dem man sich anvertrauen kann und der einfach auch wirklich als Kollege wahnsinnig wohlwollend ist, nicht nur mir gegenüber, sondern eben auch anderen Schauspielkollegen gegenüber. Dass man halt sieht, wie arbeitet der und wie geht der auch wie gut geht er auch wirklich mit und wertschätzend mit allen Gewerken um. Und das hat mir eigentlich am meisten gebracht. Und das sind die Nachteile, die man dann hatte, sind immer noch ein bisschen relativ. Weißt du, klar, wenn man mit jemandem dreht, dem man so nah ist, dann ist man sicherlich schneller genervt, als wenn das jetzt eine neutrale Person ist und so. Aber die Vorteile des Beisammenseins haben dann mehr überwogen. Und das Image, was man dann damit mitkriegt, ja gut, da muss man sich halt dann irgendwie versuchen, irgendwann freizukämpfen und sein eigenes Ding zu machen. Und ich denke, das habe ich aber gemacht.
Und außerdem warst das ja auch du, die sich reingesneakt hat in die Serie, ne?
Richtig, genau. Frech mit 9 Jahren.
Erinnere ich mich, das waren schon 9. Das war 9 war das schon.
Na, ich war 9 Jahre alt, aber ich habe mich eigentlich da nicht reingesneakt. Nee, ich hatte damals noch gar nicht den Mut und das Selbstbewusstsein zu sagen, hey, hallo, hier bin ich, ich möchte das gerne machen, ich finde mich so toll. So war ich überhaupt nicht. Ich hatte zwar Erfahrungen, so ein bisschen, ich habe Fernsehauftritte gemacht mit dem Chor oder Tanzgruppe und so, aber ich habe eigentlich mich nicht in den Vordergrund gedrängt und gesagt, ich möchte da jetzt unbedingt mitspielen. Ich habe die Möglichkeiten und die Chancen habe ich angenommen, aber ich habe nicht gesagt, ey, ich bin die Geilste, ihr müsst mich jetzt nehmen.
Nee, das nicht. Nee. Aber du wolltest nicht, dass jemand anders die Tochter spielt von deinem Vater.
Ja, weil natürlich kann man sich auch vorstellen, wenn man als Kind hat und wenn man sieht, dass der Vater eine andere Tochter hat, dann findet man das natürlich blöd. So. Und dann habe ich gedacht, gut, dann will ich das jetzt mal selber spielen.
Wann hat dein Selbstbewusstsein einen entscheidenden Sprung gemacht? Wann kam das bei dir?
Gute Frage. Es passiert immer wieder nochmal. Also es ist alles eine Entwicklung.
Ja, eben, und bei fast allen eigentlich. Und da ist meine Frage, wann ist so der Punkt im Leben, es ist ganz spannend eigentlich bei den meisten, wann man plötzlich Selbstbewusstsein bekommt, was ja toll ist für den Rest des Lebens. Wenn es fehlt, ist es schlecht.
Ja, also ich habe generell ein gesundes Selbstbewusstsein von meinen Eltern mitbekommen und habe so kleine Steps gemacht. Also ich bin wahnsinnig schüchtern gewesen und unsicher auf der Schauspielschule, habe dann nach der Schauspielschule schon ganz viel mehr Selbstbewusstsein und Mut mitgenommen in meinen weiteren Arbeitsweg. Nach dem Kind sowieso, kam sowieso noch mal so eine ganz andere Gelassenheit. So, ja, ich könnte mir gar nichts, ich mache hier keinen Stress. Es gibt ganz wichtig, viel Wichtigeres, also einfach so eine Gelassenheit so zum Leben für die Prioritäten, die man so hatte. Man kann sich da nicht mehr über so andere Sachen aufregen. So war es halt. Ansonsten kam das so Schritt für Schritt mit den Aufgaben, die ich gemacht habe, zum Beispiel nach Riverboat oder so.
Ja. Du warst Moderatorin ein, zwei Jahre lang, ne?
Genau, wir haben 40 Shows da gemacht. Mit Jocki Lava zusammen.
Du bist echt ein alter Hase in dem Geschäft
und da
mittlerweile.
War ich selbst kaum zu glauben, da war ich natürlich auch viel aufgeregter und unsicherer, als ich es jetzt bin. Ja, jetzt ist gar keine Frage mehr. Und bei Riverboat am Anfang vor der ersten Sendung habe ich mich auch kaum aus der Garderobe getraut, bis ich wusste, ich muss da jetzt einfach durch. So. Und am Schluss war es dann eben auch eher dann die Dinge, also ich habe die Dinge mir ein bisschen zum Spaziergang dann gemacht, also nicht, weil ich dann also so Dinge mit links mache so ohne Aufmerksamkeit, sondern es ist einfach ein gewisses Durchatmen dann mehr da.
Ja.
Und das sind die kleinen Steps und die habe ich, deswegen habe ich oft so Sachen angenommen, auch selbst diesen Semperopernball, den ich jetzt zum zweiten Mal neben Tom Flaschier moderieren durfte, da denkt man natürlich auch erstmal, kann ich das überhaupt? Aber ja, erstmal machen. Also es sind einfach Chancen, was zu lernen. Und wenn sie scheitern, ja, so what, es gibt immer Wichtigeres im Leben. Das ist dann meine Devise. Ja. Und deswegen nehme ich dann manchmal Dinge an, die ich eigentlich noch gar nicht kann. Das ist dann so ein bisschen Learning by Doing. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Die wenigsten merken das, dass ich es noch nicht kann. Dann.
Ja. Mhm. Oh, bist du auch eine von denen, die das Gefühl haben, irgendwann merken sie, dass ich gar nicht so gut bin, wie alle tun? Das haben ja viele.
Ja, das Syndrom haben viele.
Okay, aber du nicht.
Nicht mehr. Nee. Nicht mehr. In einigen Sachen, in einigen Bereichen denke ich so, boah, irgendwann fällt es auf. Aber nee, aber es ist diese Selbstreflexion und das sich hinterfragen ist ja auch wichtig. Und dass man da an Punkte kommt, wo man denkt, oh Gott, ich kann das eigentlich gar nicht. Und natürlich habe ich auch schon Folgen vom Alten oder Filme gesehen, wo ich denke so, oh nee. Also ich habe hier was gespielt und man sieht es überhaupt nicht. Und ich finde es einfach nur furchtbar. Ich kann es mir nicht anschauen. Mhm. Das habe ich natürlich trotzdem noch.
Wie fandest du dich in dem Musikvideo damals?
Welches Musikvideo von Max Giesinger?
Max Giesinger.
Das hat Spaß gemacht.
Auf das, was noch kommt.
Max
Giesinger und Lotte. Ja. Wie kommst du da rein?
Also Max habe ich kennengelernt damals bei der ersten Sendung, Riverboat übrigens. Und die Freundschaft mit ihm und seinen Bandkollegen, die ist bis heute noch da. Und unsere Wege kreuzen sich immer mal wieder. Und damals war eben die Anfrage gekommen, willst du mal mitspielen? Weil er hat da lauter Freunde in dem Video, die er gut kennt, haben da mitgespielt. Und ich war dann halt eine von denen, so eine Krufti-Pflegerin habe ich aus mir gemacht. Das hat Spaß gemacht. Das war witzig.
Oh, jetzt musst du Max nur noch fragen als nächstes. Irgendwie, schreibst du mal einen Text für mich? Oder hast du?
Nein. Max kann das gut selber.
Stephanie?
War es das schon?
Ja, es ist Zeit fürs indische Essen.
Ja, ich wollte gerade schon. Mein erster Gedanke war sofort wieder essen.
Es ist Zeit fürs Mittagessen.
Ja,
cool. Jetzt sind wir. Ja, danke dir für die schöne Begegnung wieder.
Ja, gleichfalls. Yeah. Danke dir.
Schön, dass wir uns wieder ausgetauscht haben hier.
Ja.
After all these years.
Ja.
So, wann wird wieder der alte gedreht?
Jetzt gerade.
Nächster Drehtag ist?
Morgen.
Text hast du schon gelernt?
Ja.
Okay, was wirst du sagen morgen?
Wir drehen morgen in einem Club im Gärtnerplatzviertel, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und verhören wir halt einen, der wohl jemandem was ins Getränk gemischt hat.
Dann weiter, ganz schöne Dreharbeiten.
Dankeschön.
Und bis die Tage wieder.
Bis die Tage.
Talk mit Thies.
Das war Stephanie Stumpf und hier kommt noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Wenn ich meine Spaghetti mache, dann kommt der Koch.
Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch.
In der Schule, da habe ich Mathe gelernt, Chemie, Geschichte, halt all das. Aber was ich nicht gelernt habe, das ist, wie man Beziehungen führt.
Ich habe mir halt immer vorgestellt, in einer Gemeinschaft mit vielen Menschen zu leben. Dieses klassische Mann, Frau, Kinder, das konnte ich mir eigentlich noch nie vorstellen.
Mein Name ist Laila Knüppel und gerade stecke ich mittendrin in meiner Scheidung. Nach der Trennung habe ich dann beschlossen, ich möchte mehr über Beziehungen lernen, indem ich andere Menschen frage, wie sie denn Beziehungen führen. Paare, die mit mehr Problemen zu kämpfen haben, als sonst so in einer 0815-Beziehung anstehen.
Das war dann schon einfach ein Kampf. Wir wollen ja unseren Weg gehen, wir wollen ja Priester werden, wir wollen ja in der katholischen Kirche auch arbeiten.
Klar, es gibt auch Leute, die sich gefragt haben, was willst du denn mit dem? Oder dass ich ein asexueller Mensch bin, weil ich bin ja mit einem Behinderten zusammen. Sowas habe ich schon gehört.
Also seitdem ich Beziehungen hatte, da musste ich immer der Mann im Haus sein, mit Anführungszeichen.
Sie haben mir gezeigt, Partnerschaft kann funktionieren, ja.
Keiner hat es geschafft, mich vom Alkohol und von der Gasse wegzubekommen. Aber wir zwei zusammen haben es geschafft.
Und manchmal ist es so, dass diese eine Begegnung einfach alles im Leben ändert.
Liebe erzählt. Ein Podcast von SWR Kultur. Ab sofort in der ARD Audiothek.